Die Einflüsterung in der Höhle war die erste Offenbarung, der nach einer langen Pause von 3 Jahren viele weitere folgen sollten. Das lange Schweigen stürzte Muhammad in eine tiefe Depression. Doch als er sich entschieden hatte, sich das Leben zu nehmen, erschien ihm der Erzengel Gabriel und sagte zu ihm: »Du bist der Gesandte Gottes.« Von da an empfing Muhammad Sure um Sure mit ganz unterschiedlichen Inhalten. Er unterbreitete seine Botschaft, die damals noch nicht Islam hieß, seinem Stamm. Doch seine eigenen Leute gingen auf Distanz zu ihm, denn er schmähte ihre Gottheiten und nannte sie nutzlos. Vor allem aber bedrohte die neue Botschaft die 3 Säulen der mekkanischen Wirtschaft: das Geschäft mit den Pilgern, den Handel mit Byzanz und den Sklavenhandel. Denn Muhammad predigte Gerechtigkeit und forderte eine sozialere Gesellschaft. Seine Botschaft richtete sich gegen die Reichen der Stadt und ermutigte die Sklaven, gegen ihre Herren zu rebellieren. Das konnte und wollte man nicht hinnehmen. Die Mekkaner fürchteten außerdem um ihre Beziehungen zu den anderen arabischen Stämmen, denn jeder von ihnen hatte eine Gottheit in der Kaaba von Mekka. Muhammads Schmähung dieser Gottheiten könnte Krieg in der Region entfesseln. Mekka war schließlich nicht nur Treffpunkt vieler Händler, sondern auch religiöser Schmelztiegel und Ziel von Pilgern ganz unterschiedlicher Konfessionen. Muhammads Ausgangspunkt war also keineswegs einfach. Er hatte Sorgen und Ideale, Hoffnungen und Ängste, war konfrontiert mit Konflikten und Ablehnung und ließ all dies später in göttliche Offenbarungen einfließen. Der Koran liest sich stellenweise wie ein Frage- und Antwortbuch. Je nachdem, wie sich Muhammads Position in Mekka und später in Medina entwickelte und demnach die seiner Gemeinde, reagierte Gott mit der passenden Offenbarung. Und darin unterscheidet sich der Koran fundamental von Bibel und Tora. Denn der Koran behauptet, nicht nur das direkte, sondern auch das letzte Wort Gottes zu sein. Das verleiht ihm die Letztgültigkeit für alle Zeiten und an jedem Ort. Es ist kein Buch über Muhammad als Person, sondern eines, das seiner Gemeinde eine klare Identität verleiht und Handlungsanweisungen für alle möglichen Lebenssituationen vorgibt. Ein Buch mit einem klaren Gottes- und Menschenbild. Und ein Buch, das sowohl spirituelle, meditative Erfahrungen, aber auch brutale Kriegshandlungen dokumentiert. Deshalb spielt der Koran eine große Rolle, sowohl beim Dschihad und der Kriegspropaganda, als auch bei den friedlichen, mystischen Sufi-Bewegungen. Der Koran ist ein sehr vielschichtiges und in sich teils sehr widersprüchliches Buch, denn er ist in verschiedenen Phasen entstanden. Die ersten 3 haben mit Mekka zu tun. Die Phase der Selbstvorstellung, in der Muhammad als Prophet gehört und anerkannt werden wollte, die Phase der Polemik gegen die Mekkaner und ihre Gottheiten und schließlich die des Bruchs mit den Mekkanern. In diesen Phasen präsentiert sich der Koran poetisch und meditativ, als Einladung an die arabischen Polytheisten, sich die neue Religion doch etwas genauer anzusehen. Erstaunlich ist, dass Muhammad in Mekka mit diesen friedlichen Passagen des Koran kaum Anhänger hatte. Fast 10 Jahre lang predigte er vor kaum mehr als 100 Anhängern, die meisten von ihnen waren Sklaven. In diesen Jahren arbeitete Muhammad nicht und lebte von den Ersparnissen seiner Frau Khadija, die trotz der Schwierigkeiten zu ihrem Mann stand. Auch sein Onkel Abu Talib nahm ihn immer wieder vor Spöttern in Schutz, die den Koran als wirres Bündel von Träumen verunglimpften. Der Botschaft seines Neffen wollte aber auch er nicht folgen. Im 10. Jahr seiner Offenbarungen erlitt Muhammad einen doppelten Schlag. Sowohl seine Frau als auch sein Onkel starben und ließen ihn allein zurück.